What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit einer speziellen Ausgabe vom Sundance Film Festival. Auch wenn eine Person von uns nicht mehr vor Ort ist. Mein Name ist Patrick und mit uns hier ist Lida, die in Park City vor Ort war. Hallo Lida.
Hallo, ja, ich bin leider nicht mehr in Park City. Ich bin gestern wieder hier aufgeschlagen, jetzt in Berlin. Aber tatsächlich war ich zum ersten Mal in Park City. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, Sundance, ist das nicht in Salt Lake City, der größeren Stadt direkt neben Park City? Stimmt. Aber das gilt nur für die Publikumsvorführungen. Alles, was Presse ist, ist sozusagen auch lokal separiert in einen kleinen Ort namens Park City. Und da war ich nun.
Ja, und zu der ganzen Location-Frage können wir ja später noch kurz zu sprechen kommen, weil da gibt es ja derzeit einige Diskussionen.
Ein großes Gezerre.
Ja. Ich kann ja ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, nicht weil das jetzt so super wichtig ist. Wir sind ja im Jahr 2025, aber ich war eben das Jahr vor Covid, 2019 war ich einmal dort, also auch in Park City dann. Und ist ja schon ein sehr idyllischer Ort dort, oder? Also ist so ein Skiresort für die Reichen natürlich und das merkt man eigentlich auch vor Ort.
Ja, also ich war angenehm überrascht. Ich habe tatsächlich vorher die Besorgnis gehabt, dass es so eine Art Dorf im Nirgendwo ist, aber es ist eben mehr diese Art, ja, wie diese typischen Skiorte, das trifft es wirklich gut. Man hat da einige doch recht schicke Cafés und Läden und Geschäfte, auch mehrere Kinos und zum Teil einige Venues, die dann zu Kinos umfunktioniert wurden, vor Ort sehr nah zueinander gedrängt und dann ist halt drumherum wunderschöne Landschaft. Und Tiere, Natur und sowas alles. Aber dadurch, dass dieser Ort doch sehr stark besucht wird, nicht nur durch das Filmfestival, sondern besonders eben auch als Skiort, ist der schon sehr urban und viel mehr als aus dem Stadt, also oder diesem Ortszentrum. Stadt ist jetzt ein bisschen großzügig gesagt, weil das wirklich nur eine Straße mit 3-4 Häusern drum ist. Aber viel mehr als aus diesem Zentrum kommt man ja gar nicht raus. Man hat ja eigentlich gar nicht die Zeit oder so die Möglichkeiten, da groß in der Gegend rumzufahren. Und somit hat man eigentlich alles, was man jetzt braucht für diesen kurzen Aufenthalt des Festivals vor Ort.
Ja, und ich muss dazu sagen, meine Erfahrung ist nicht ganz mit deiner vergleichbar, weil als ich da war, war ich nur für ein Wochenende dort und das war während meines USA-Aufenthalts damals und ich war da auch gar nicht als Presse, sondern mit so einem 10-Ticket-Package, die ja auch wirklich diese sich reichlich bezahlen lassen von den ZuschauerInnen. Also das ist jetzt bei weitem kein Publikumsfestival, wie man es vielleicht aus Berlin kennt. Das ist da schon eine Nummer anders, aber das hat schon auch so was Märchenhaftes dort, oder? Also diese ganzen Hütten und so, das ist schon ein bisschen auch an so was Europäisches angelehnt, habe ich das Gefühl.
Ja, also es sieht definitiv idyllisch aus. Man hat da auch wirklich Natur, also man kann da, wenn man Glück hat, Rehe, Hirsche und all sowas sehen. Da sind die Berge, es gibt einen Skilift, der wirklich mitten ins Ortszentrum reinführt. Das heißt, man könnte da direkt vor einer Hauptstraße hoch in die Berge und es sieht schon sehr, es hat auch so ein bisschen alteuropäischen Baustil. Also es ist schon wirklich eine schöne Location.
Ja, und aus der Hinsicht, also es ist ja alles verständlich, was gerade gesagt wird. Also Sundance, das ist ja so der Punkt, es hat einfach seinen früheren Zweck überlebt und ist einfach viel zu groß geworden für diese Location. Das ist ja auch der Grund für den Wechsel. Wir sprechen später darüber, denke ich. Aber wie warst du denn, ich glaube, das interessiert unsere HörerInnen dann auch immer sehr, wie bist du denn dort untergekommen und wie weit waren deine Wege immer? Weil das schlaucht ja dann auch immer bei Festivals besonders, ne? Wenn man noch eine weite Anreise hat.
Oh ja, und bevor ich das erzähle, will ich nur ganz kurz noch auf deine Erwähnung mit den Ticketpreisen zurückkommen. Ich finde nämlich, man sollte wirklich, damit das Publikum hier in Berlin oder Deutschland so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, welche Ticketpreise wir hier meinen, wenn wir sagen, das ist teuer. Ein Single-Film-Ticket, also für eine Publikumsvorführung, kostet etwa $35.
Mhm.
Okay, also da seid ihr in einem einzigen Film drin. Das ist nicht mal der Hauptfilm, das ist irgendein Film. Wenn ihr einen Passwort, da habt ihr 10 Tickets In-Person-Screenings. Ich weiß nicht, was du damals bezahlt hast. Hier ist der Preis $900. Okay? Oh, und wow. Wenn ihr gerade jetzt so einen Unlimited-Pass wollt, der euch die ganze zweite Hälfte, wir reden nur von der zweiten Hälfte, okay, eine Hälfte fehlt euch dann noch für das Festival, bezahlt $4,200. Also das sind die Preise. Wir reden hier wirklich von astronomischen Summen. Das ist nicht irgendwie teuer, wie man denkt, deutsches Filmfestival teuer. Also für 4.000 Euro, überlegt mal, da kann man einen Urlaub in der Karibik machen. Also das sind wirklich gigantische Summen. Dafür muss ich aber sagen, für meine Presseakkreditierung, und eine Presseakkreditierung kostet auf vielen Festivals zwischen 40 bis 70 Euro, habe ich gar nichts zahlen müssen. Die Presseakkreditierung ist tatsächlich umsonst. Also
genau, ja, das ist auch in Toronto so. Ich glaube, das ist vielleicht sogar generell so in Nordamerika, dass man da zumindest die Presse ja nicht noch weiter irgendwie etwas
finanziell, okay,
dass man finanziell der Presse verpassiert. Nicht noch irgendwie was, ja, genau, genau. Also, ja, das ist dann schon schön, das zu erleben. Und ja, wie war das denn nun für dich? Also, wo bist du untergekommen und bist du auf deinem Weg auch mal einem Reh oder so begegnet? Wie war das?
Also, ich habe die ganze Zeit gehofft, ein Reh zu sehen, aber ich habe tatsächlich keins gesehen, obwohl es da einen Ort gibt, der ja Deer Valley heißt, also das Rehtal, ja, sehr malerisch. Ich habe ein Zimmer gebucht bei einer Familie, einem Paar mit erwachsenen Kindern. Also die Kinder waren schon ausgezogen und die haben dann ihre überschüssigen Zimmer da quasi vermietet während der Festivalsaison. Ich hatte wirklich Glück. Das war eine sehr, sehr schöne Unterkunft. Ich hatte da alles, was ich bräuchte. Es war auch das Einzige, was ich ansatzweise bezahlen konnte. Das andere, die andere Option, die dann etwas preisgünstiger gewesen wäre und die ich noch irgendwie hätte ansatzweise zahlen können, ohne mich völlig zu verschulden, wäre ein Zimmer in einem, also ein Achterzimmer, in dem ich dann ein Bett gehabt hätte. Genau. Oh. Und ich hätte auch nicht mal gewusst, ob dieses Zimmer, also ob das nur Frauen sind oder ob das ein gemischtes Zimmer ist. Und ich meine, jetzt nichts gegen irgendwie euch Männer oder so, aber könnt ihr vielleicht verstehen, dass wenn man denn mit 7 oder 6 wildfremden Typen in einem Zimmer ist, dass das irgendwie ein bisschen unangenehm ist. Dann hat man dann irgendwie ein Bad auf dem Flur. Also dieser Luxusunterschied von ein Zimmer in einem Achterbett zu mein eigenes kleines Zimmer in einem Haus von einer Familie, der war gigantisch und das war wirklich sehr, sehr nah am Festival geschehen. Ich konnte in etwa 20 Minuten zum Hauptpressezentrum laufen und
oh, das
genau,
ist
das ist und das nächste Kino, das ist das Eccles, da eines der größeren Premiere-Kinos, wo dann auch die Filme laufen, die Publikumsfilme eben, das war etwa ja so 10 Minuten entfernt. Also da war ich, denn ein anderes Kino ist eben direkt am Pressezentrum, ist dann nochmal ein sehr großes Kino, das Ray. Und ja, das ist dann eben auch diese 20 Minuten entfernt. Meistens habe ich den Bus genommen, einfach während der Kälte und weil da halt auch richtig Schnee liegt. Das heißt, durch Wind und Schnee läuft man schon etwas länger und ist dann auch halt wie so ein Eiszapfen, wenn man ankommt. Also, und dann ist das eben natürlich alles, das ist USA und da ist außer das kleine Stadtzentrum wirklich alles für Autos gebaut. Das heißt, du läufst dann da halb auf so einem Highway, es gibt kaum Laternen oder Straßenbeleuchtung. Das heißt, also einmal oder zweimal bin ich da nachts zurückgegangen und es war wirklich stockfinster und ich bin durch 20 Zentimeter hohen Schnee gestapft. Also da ist man einfach nicht so schnell.
Warst du denn dahingehend ausgerüstet, was deine Kleidung angeht? Also konntest du den Schnee gut bewältigen?
Ja, also ich habe mir extra ein paar warme Winterklamotten noch, also noch wärmere als hier für Berlin, weil also hier in Berlin, da ist, also da sind 0 oder vielleicht mal, wenn es ganz kalt wird, sind es -5 Grad. Aber da wird es eben gerade nachts mal locker -20 Grad und das merkt man. Aber es ging tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von trockener Kälte und nasser Kälte. Also ich dachte immer, das sei Blödsinn, wenn Leute sagen, trockene Kälte merkt man nicht so wie nasse Kälte, die einem so in die Knochen kriecht. Aber tatsächlich, wenn die Sonne tagsüber schien, war das da richtig nett. Ja. Und ich habe nicht gefroren. Also ich bin eher ein verfrorener Mensch, ja. Ich bin so jemand, der immer mit einer Wärmflasche rumrennt. Und da ging das wirklich. Also das war in Ordnung.
Die Erfahrung hatte ich auch gemacht, dass da vor Ort, weil da scheint ja auch schon häufig die Sonne, ne? Und da kann man auch sogar mit offener Jacke teilweise rumlaufen und es fühlt sich gar nicht so kalt an, weil eben die Sonne auch so stark reflektiert wurde überall und man hat das Gefühl, man wird da schon ganz gut gewärmt.
Und die meiste Zeit ist man ja auch drin in den Kinos, ne? Also man macht jetzt da ja nicht viel Outdoor.
Ja, ist jetzt nicht irgendeine Wanderroute, die noch jeden Tag beschritten wird mit den ganzen Cinephilen zusammen. Aber die ganzen Cinephilen, das ist ja auch ein gutes Stichwort vielleicht. Ich habe die Pressesache ja nie dort mitgemacht, aber ich habe schon zu hören bekommen, dass man dort sehr lange anstehen muss für die Pressescreenings. Hast du das auch so erlebt und wie bist du mit Leuten vor Ort ins Gespräch gekommen? Das würde mich interessieren.
Also absolut das Anstehen, was ich auch von anderen Kolleginnen gehört hatte vorab, die dort waren, gerade auch aus dem amerikanischen Raum, das war auch eine Sache, vor der ich am meisten, ja, was heißt Angst, also wo ich eben auch am meisten Sorge hatte, wer weiß, ob ich dann überhaupt in Pressevorführungen richtig reinkomme oder man kriegt eben so ein Kontingent, je nachdem, es gibt verschiedene Pressepässe. Ich hatte natürlich als jemand, der zum ersten Mal akkreditiert ist, eine niedrige Stufe, da kriegst du dann ein Kontingent von 10 Online-Filmen und 10 Publikumsvorführungskarten, die du einlösen kannst für Vorführungen deiner Wahl. Und das andere sind dann eben Pressevorführungen, für die man anstehen muss. Und schon allein durch die Zeitabstände, die von einer Vorführung eben zur nächsten sind, kannst du ja nicht immer anderthalb Stunden vorher da sein. Wenn ich immer anderthalb Stunden vorher mich anstelle, dann kann ich vielleicht maximal 2 oder 3 Filme am Tag gucken und auch die dann nur in ganz großen Abständen. Und du weißt ja nicht, also wenn deine beiden Filme, die für dich die besten sind, ganz dicht hintereinander kommen, dann hast du ja einfach nicht die Möglichkeit. Also ja, ich musste im Schnitt 1 Stunde anstehen, gerade in der ersten Hälfte des Festivals. In der zweiten Hälfte wird es dann etwas leerer. Da sind viele dann schon wieder abgereist. Also auch viele von den Presseleuten bleiben nur 3, 4 Tage oder die erste Hälfte. Und dann geht es. Und wenn man dann Glück hat, kann man auch schon mal sozusagen direkt von einer Vorführung rüberhüpfen in die nächste. Muss dann nur einmal durch so eine Security durchlaufen. Aber das geht ganz gut. Und ja, wenn man da ewig ansteht, kommt man auch automatisch sehr viel mit Leuten ins Gespräch und unterhält sich. Also das war schon sehr nett und sehr kollegial. Also auch die Leute da vom Festival waren sehr freundlich. Das hat alles eine sehr entspannte Atmosphäre, obwohl man immer so unter Drängeln und Zeitdruck und kommt man in die Vorführung. Tatsächlich habe ich es dann auch durch die Möglichkeit, mir auch noch ein paar Filme, also Filmtickets zu lösen für Publikumsvorführungen und 1, 2 Filme, die ich dann in der zweiten Hälfte noch nachholen konnte, als es etwas leerer war, habe ich es geschafft, all das zu sehen, was ich sehen wollte. Und mein Fokus lag schon auch stark auf Filmen, die begehrter waren. Also die so ein paar Stars mehr haben, Filme, die schon größere Produktionen sind. Insofern denke ich, ist es durchaus machbar.
Ja, und ich habe gesehen, du warst auch schon wieder unfassbar fleißig unterwegs. Also für Movie Breaks sind schon über 20 Kritiken wieder online. Also alle Achtung davor auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wir können allmählich auch dazu übergehen. Ich glaube, vielleicht 1, 2 Sachen, die wird man am Rande noch erwähnen können, wie es da vor Ort war. Ich will vielleicht noch so eine Anekdote erzählen, die ich mal erlebt habe. Ich war da einmal und die sind da sehr streng, was die Anwesenheitszeiten angeht. Also wenn du nicht, so habe ich das erlebt, also würde mich interessieren, ob du so eine Geschichte auch erfahren hast. Aber bei mir war das so, dass ich damals, ich glaube, das war das Souvenir oder so, und da war ich irgendwie ein paar Sekunden zu spät. Also ich übertreibe nicht, so vielleicht 20 Sekunden. Und da wurde ich nicht mehr reingelassen. Also 20 Sekunden bedeutet immer noch 15 Minuten oder 30 Minuten, bevor das Screening eigentlich losgeht. Aber sie haben dann einfach mein Ticket durchgestrichen. Und das muss ich sagen, das hat ein bisschen so eine Narbe bei mir hinterlassen, was das Sundance Film Festival angeht. Ist dir irgend so eine Art von Geschichte auch untergekommen oder war da alles tutti?
Also in Sundance nicht. Sowas Ähnliches habe ich mal in Cannes erlebt. Aber hier in Sundance, ich war immer pünktlich, weil ich so eine Paranoia eben gerade hatte, dass mein erstes Mal da war und dann eben immer auch überpünktlich schon in der Schlange stand. Also insofern, ja, einmal bin ich in letzter Sekunde wirklich reingeflitzt in die Vorführung. Da war die aber auch halb leer, weil der Film nicht so begehrt war und parallel zu einem sehr begehrten Film lief. Und ich habe es mehrfach gesehen, dass Leute, also als der Film eben sogar schon 1 Minute oder so lief, reingegangen sind. Also zumindest nach meiner subjektiven Wahrnehmung war das entspannter. Da wurde niemand, also zumindest bei den Pressevorführungen, wurde niemand rausgedrängt oder so oder da nicht mehr reingelassen. Das Einzige, wenn Leute nicht mehr reingelassen wurden, war eben der häufigste Grund einfach, der Saal ist voll und es stehen vielleicht noch draußen 50 Leute an, die rein wollen, aber alle Plätze sind belegt. Aber dass es jetzt einfach nur Verspätungen war, da hatte ich den Eindruck, dass eine relativ großzügige Politik gemacht wurde. Also bis zu 5 oder sogar 6, 7 Minuten nach wirklich Filmanfang waren da noch Leute drin. Und auch bei den Publikumsvorführungen, da gibt es ja meistens diese, es gibt zum einen die Waitlist, das heißt, man ist auf so einer digitalen Waitlist, um in die Vorführung zu kommen. Und dann gibt es noch eine physische Schlange, in der man steht. Und gerade die Leute, die in der Schlange stehen und noch auf einen freien Platz hoffen, werden dann erst wirklich reingelassen, wenn, also wenn der Eindruck entsteht, dass jetzt niemand, der eine Karte hat, noch rechtzeitig zum Filmbeginn kommt, dann werden die reingelassen und besetzen die Plätze. Und dann ist es auch durchaus üblich, dass jemand von dieser physischen Anstehschlange erst in die Vorführung kommt, sogar 10 Minuten, nachdem der Film begonnen hat. Also ich und andere Leute, die wir in der Schlange standen, wir sind auch einmal zum Beispiel dann schon gegangen, weil wir dachten, okay, der Film läuft jetzt schon eine Viertelstunde. Selbst wenn wir jetzt noch reinkommen, fehlt uns ja dieser ganze Anfang. Dann versucht man es lieber später nochmal.
Ja, ja. Und so ähnlich ist es auch in Toronto tatsächlich, dass die einen dann ja 10 Minuten später oder so reinlassen. Ich glaube teilweise dann auch, das ist ja schon ein bisschen anders noch als in Europa, dass diese Festivals so massiv darauf auch fußen, dass Freiwilligenarbeit geleistet wird, ne? Also die werden ja auch immer dann in den Trailern vor den Filmen immer so gelobt und dann wird applaudiert für die ganzen Leute, die eben an den Ticketkassen arbeiten oder halt vor allem an den Einlässen.
Genau, also da gibt es ja sozusagen diese Usher, heißt das, glaube ich, die dann so einen reinschleusen, die dein Ticket scannen, die Plätze zählen.
Genau, ja.
Und das sieht man auch zum einen eben einfach, dass es gerade viele junge Leute auch sind. Ne? Das hat ja gerade, denke ich, für junge Leute so einen großen Appeal, das mal als freiwillige Person zu machen und hilft ja vielleicht auch denn, wenn man Interesse an diesem Filmgebiet oder dem Mediengebiet hat, da Kontakte zu knüpfen oder direkte Eindrücke aus dieser Welt zu kriegen. Und das wird auch immer sehr betont und auch oft vor den Vorführungen noch extra angesagt, unsere Freiwilligen, also da ist ein großer Fokus drauf, dass das den Leuten bewusst ist, dass die Leute das unbezahlt machen und dass die da auch keine Angestellten sind, sondern wirklich aus eigener Initiative herkommen. Und ja, das hat da auch schon sehr was Offenes und ich hätte vielleicht mal nachfragen sollen, ob es denn irgendeine Art von physischer oder indirekter Vergütung gibt, außer dass man jetzt passiv, wenn man da noch mit im Saal halb steht, am Rand die Filme mitgucken kann, ob die dann vielleicht irgendwie Gutscheine kriegen für Vorführungen oder irgendwas, dass sie doch da also auch einen anderen Gewinn haben als nur die Erfahrung. Aber das habe ich halt versäumt zu fragen.
Ja, vielleicht bekommt man es ja in der nächsten Ausgabe irgendwie mal zu Gehör. Aber ja, ich glaube, wir sollten uns dann langsam mal den Film zuwenden. Und du hast es eigentlich schon gesagt, aber gab es noch irgendwelche andere Kriterien, nachdem du so bei der Wahl vorgegangen bist? Weil du musstest dich ja dann schon trotzdem noch begrenzen. Also du hast gesagt, du hast schon nach den populären Titeln eher Ausschau gehalten. Und gab es noch anderweitige Kriterien? Also ich habe mir auch gedacht, ein paar Filme, die in Sundance laufen, sind ja dann auch ein paar Wochen später bei der Berlinale zum Beispiel gesehen. Und die hast du aber zum Beispiel schon abgedeckt, was ja auch gut ist, ne? Also besonders für Movie Break ist das ja super, weil die dann so einen, ja, fast einen Exklusivstatus haben. Ich meine, welche Redaktionen in Deutschland können schon sagen, dass sie irgendwelche Sundance-Titel bearbeiten? Ja, aber würde mich interessieren, hatte ich noch irgendwas anderes geleitet bei der Wahl der Filme?
Also ja, ein bisschen. Also das waren eben, wie du schon sagtest, einmal natürlich was Großes, was ein paar etwas namhaftere Regisseurinnen oder Darstellende hat und diese quasi zwei Fliegen mit einer oder zwei Festivals mit einem Film so abarbeiten, das war halt auch verlockend. Und dann die Midnight-Filme. Es gibt ja da so eine kleine Kategorie für Midnight-Movies und da sind dann meistens die Thriller, die Horrorfilme drin. Das ist für mich einfach so, da habe ich ein Faible für, also wollte ich diese Kategorie sehr gern mit einbeziehen, einfach weil ich das mag. Also das Programm aus dieser Kategorie ist dann so ein Mix. Ne? Es gibt da große Titel in dieser Horror-Kategorie. Dieses Jahr ist zum Beispiel Opus mit dabei, der ist mit John Malkovich besetzt. Das war schon so ein prestigeträchtigerer Titel. Ansonsten hat man da so auch mittelgroße Horrorproduktionen, die ja, wie zum Beispiel Together, das war ein Film, der mit hier von Michael Shanks, mit Dave Franco besetzt und Alison Brie, also Schauspieler, die man kennt. Es gab Rabbit Trap mit Dev Patel. Das hat mir immer sehr gut gefallen und ich muss auch sagen, dass der Schnitt von guten Filmen in dieser Kategorie wirklich bemerkenswert war. Und da lief auch eben dieser Film Ugly Stepsister von Emily Blichfeld und der hat sich zu so einem unerwarteten Überraschungshighlight entwickelt, weil der wirklich ganz großartig war, aber auch von, also auch von vielen Leuten unter den Kritikern wirklich sehr geliebt wurde. Also ich war nicht die Einzige, der dieser Film wirklich grandios gefallen hat, sondern das ist so eine Art frühes Highlight gewesen. Also da versteckt sich auch schon einiges. Aber das ist sicherlich auch bei den anderen Kategorien und Sektionen so.
Ja, und The Ugly Stepsister, der wird ja dann auch bei der Berlinale laufen. Und der ist ja so ein Geheimtipp aus Norwegen, glaube ich, oder? So eine Art Variation von Schneewittchen, glaube ich.
Aschenbuddel,
genau.
Aschenbuddel. Ja. Genau, und er wurde oft verglichen mit The Substance. Ich hatte ja zu The Substance, und wenn ich mich richtig erinnere, du auch, mehr so eine gemischte Meinung. Aber das Body-Horror-Theme, das haben die Filme definitiv gemeinsam. Und wer jetzt Aschenbuddel kennt, gerade in der Originalversion der Gebrüder Grimm, an die sich dieser Film sehr stark hält, da geht es ja auch wie in vielen traditionellen Volksmärchen sehr blutig zu. Es werden da die Füße, also der sozusagen, es gibt ja zwei hässliche Stiefschwestern, hier ist der Fokus ganz stark auf einer der beiden, die sich dann allen möglichen Körpermodifikationen unterzieht, um so schön zu sein wie die Aschenbuttelfigur. Und da werden ja auch im Märchen zum Beispiel, also die Ferse wird abgehackt, die Zehen werden abgehackt, um in den Schuh zu passen. Genauso blutig geht es hier eben auch zu. Und das Interessante ist auch, dass die Regisseurin, die ihre Handlung so im frühen 19. Jahrhundert oder so späten 18. Jahrhundert anlegt, sich da auf reale Schönheitsmittel und Schönheitstechniken aus der Zeit berufen hat. Also einige Dinge, die da gezeigt werden, die wurden wirklich praktiziert. Stichwort Bandwurm runterschlucken, damit man dünn wird. Oder die Nasen-OP, die auch wesentlich älter ist, als manche Leute vermuten. Also viele Leute, ihr denkt dann vielleicht, oh ja, Nasen- und Schönheitsoperationen, sowas gibt es seit dem 20. Jahrhundert, das wurde schon vorher gemacht, sogar schon bevor es Anästhesie gab. Das heißt, einem wurde dann wirklich die Nase gebrochen und dann mit so einem Gerüst in eine bestimmte Form gedrückt beim Zusammenwachsen. Und auch solche Dinge wie Fake-Augenbrauen oder alle möglichen giftigen Substanzen von Blei über Quecksilber oder sogar, das war dann nicht im 19. Jahrhundert, sondern etwas später, aber Radium. Das waren alles Mittel, hochgiftige Mittel, die als Schönheitstinkturen eingesetzt wurden und dann mitunter fatale Folgen hatten. Das sieht man in dem Film natürlich. Was mir auch sehr gut gefallen hat, was dieser Film richtig gemacht hat, was The Substance falsch gemacht hat, war, dass er diese Figur wirklich als sympathisch und auch ja mitleiderregend und oder des Mitleids und des Mitgefühls wert zeigt. Sie ist also niemand, der jetzt den anderen irgendwie die Schönheit missgönnt, sondern einfach, sie lebt in einer Welt als Frau, in der die einzige Chance, der Armut und der sozialen Beschränkung zu entkommen, eine prestigeträchtige Heirat ist, in dem Fall mit dem Prinzen. Und sie wird ständig aufgrund ihres ja wenig attraktiven Aussehens erniedrigt, gedisst, ausgeschlossen. Das heißt, ihr Wunsch ist gar nicht so sehr bewundert und anerkannt und so zu werden, sondern vor allem auch diesem ständigen Schmähen zu entkommen, dass sie endlich einfach ein bisschen Respekt erfährt und der Respekt hätte ja eigentlich selbstverständlich sein sollen. Insofern ist eben diese Figur also eigentlich viel mehr ein Opfer als wie im Märchen oder der klassischen Disney-Version eine Täterin.
Und würdest du sagen, der ist so tonal vielleicht ein bisschen, also das scheint mir jetzt schon durchaus weitaus brutaler zu sein als, ich muss ein bisschen an des Teufels Bart denken, in der Art, dass man da so Historie aufgreift und auch ein reales Phänomen.
Ich musste nicht an den denken, aber jetzt, wo du sagst, finde ich, dass es ein wirklich sehr, sehr guter Vergleich ist. Gerade auch, weil das Teufelsbad eben ja auch sehr viel Sympathie für seine Hauptfigur hat und wirklich gezeigt hat, was sind die sozialen Mechanismen, was ist das Umfeld, in dem eine Figur schließlich zu einer bestimmten schrecklichen Tat oder einem oder negativen Handlungen getrieben wird. Und das ist ja ein ganz großer Faktor, dass man eben nicht einfach dieses ganz oberflächliche Schema ansetzt, oh, wer seinen Körper modifiziert will, der ist arrogant und eingebildet oder will irgendwie die Allerschönste sein, sondern dass das ja auch mit einer Gesellschaft, die ganz stark Menschen nach dem Äußeren richtet, zusammenhängt. Im Märchen ist es ja wirklich in ganz stereotyper Form so, da sind die Schönen die Guten und die Hässlichen sind die Bösen. Mhm. Und in vielerlei Hinsicht wird ja dieses Konzept immer noch auf unsere Gesellschaft angewendet. Es gibt ja ganz viele Studien, die besagen, dass man mehr Erfolg, gerade mehr Ansehen, mehr Freunde und so weiter findet, umso besser man aussieht.
Ja.
Und ja, also dieses, und es gab natürlich auch so eine, das war die Sundance-Anekdote, die auch dann sogar in die Shudder-Werbung, also der Film wird auf Shudder seinen Release haben. Und der wurde sogar in einen Reklameclip, wie ich gehört habe, direkt mit einbezogen, dass da jemand in der Vorführung gekotzt hat von ja, The Ugly Stepsister.
Und da gab es aber dann noch so eine Hintergrundwissen dazu, ne, dass das gar nicht jetzt nur mit dem Film zu tun hatte, sondern dass es da eine andere...
Nee, ich habe mit Leuten gesprochen, insbesondere mit einer Person, die nach eigener Aussage direkt in der Splatter-Zone der Kotze saß. Das finde ich großartig, Splatter-Zone, ja. Also ja, wenn ihr einen Splatter-Film seht, dann könnt ihr auch mal in der Splatter-Zone sitzen, wenn dann jemand sich da übergeben muss. Und diese Person, der da schlecht wurde, die hatte dann, wie dann nachher, ich glaube, es war ein Mann, also wie der noch selber gesagt hat, generell Magenprobleme, wohl eine ganze Familiengeschichte mit Übelkeit und dergleichen. Und dann war das mehr so, dass ja, also das eine zum anderen kam und es ihm schon vorher nicht so gut ging. Also es ist dann mehr so, wie wenn man, keine Ahnung, sowieso ein Kreislaufproblem hat und dann fällt man in Ohnmacht. Aber das hat dann vielleicht mehr damit zu tun, dass es stickig im Kinosaal ist und man an dem Tag nicht richtig gegessen hat, als was auf der Leinwand läuft.
Ja, aber ich glaube, da sind wir mittlerweile schon längst angekommen, oder? Dass solche Sachen eben auch mit Kusshand aufgenommen werden, um eben in so einem Trailer zu landen oder so. Ich muss auch gerade daran denken, im Englischen spricht man ja oft vom Survivor, ne? Also wenn man irgendeine Sache im Leben überstanden hat, die, also es könnte alles Mögliche sein, und ich muss jetzt daran denken, ja, diese Person, die du getroffen hast, das war der Survivor dieses Kotzangriffs oder Ausbruchs.
Absolut, ja, Splatter Zone Survivor, ja, das...
Ja, und du hast schon eigentlich eine Frage bestätigt, die ich dir stellen wollte. Mir schien schon so, dass viele der Filme, die du gesehen hast, dass denen eine sehr gute Bewertung von dir zuteil wurde. Schon ein bisschen überraschend für mich, weil Sundance hat schon, habe ich das Gefühl, in Europa oft diesen Stempel, dass es so eine Art Sundance-Film gibt, ja? Also, dass es so ein bestimmtes Formular gibt, weiß ich nicht, mit Feuerwerk und naturalistischen Bildern und jungen Kindern und Armut und so weiter. Und war ich auf jeden Fall überrascht. Also das scheint mir dann schon, dass du entweder einen ganz guten Jahrgang erwischt hast oder vielleicht auch, dass dieses Kino dort einen gewissen Nerv trifft. Also man muss ja auch sagen, da ist ja wirklich Independent-Kino in Sundance, ne? Das heißt, viele Filme haben einfach noch überhaupt keinen Verleih. Also gut, das ist auch auf anderen Festivals so, aber natürlich, wenn man an die USA denkt, dann denkt man natürlich oft an Studiofilme und nicht an die ganzen Indie-Filme. Aber dann gibt's natürlich immer so ein paar Tentpoles, ne, wo man dann schon im Vorhinein weiß, okay, der wurde jetzt schon vor Festivalbeginn von A24 zum Beispiel gekauft. Und da ist ja dieser eine große Film, If I Had Legs, I'd Kick You, der ja auch bei der Berlinale bald zu sehen sein wird. Und das ist ja auch so eine Tradition in den letzten Jahren, dass so ein, zwei Sundance-Filme dann immer auch rüberschwappen, nicht nur zu Berlinale generell, sondern sogar in den Wettbewerb. Also wir hatten das so bei Past Lives und wir hatten Never Rarely, Sometimes Always, war ja damals auch so. Also es gibt so ein paar Filme.
Genau, oder Maat, dieser Trans-Film, der kam auch rüber.
Maat. Ah, ja, okay. Und ja, da würde mich natürlich interessieren, na klar, wir werden in Berlin wahrscheinlich noch auf den Film zu sprechen kommen, aber würdest du sagen, dass dieser erste Hype, der sich um diesen Film gebildet hat, also das ist ja ein Debütfilm von Mary Bronstein, wird er dem Hype gerecht? Was würdest du sagen?
Ja, mir hat der sehr gut gefallen und ich war durchaus skeptisch und es hat auch ein bisschen gedauert, bis dieser Film mich sozusagen gekriegt hat. Das Thema ist so, Mutterschaft ist jetzt nicht für mich unbedingt so ein Thema, das mich interessiert. Aber das wurde da wirklich sehr gut umgearbeitet, insbesondere weil der Film sich einem Thema widmet, was in den letzten Jahren doch ein bisschen stärkeren Fokus gefunden hat. Ich erinnere mich an einige Filme, die ich zum Beispiel auf vergangenen Festivals wie Locarno gesehen hatte, die ein ähnliches Themenfeld anschnitten, nämlich wenn Frauen Kinder haben, aber überhaupt nicht Mutter sein wollen oder sich überhaupt nicht an diese Mutterrolle gewöhnen können, je nachdem, wie alt das Kind ist. In dem Fall hier ist es eine Frau, die schon ein älteres Kind, das glaube ich vielleicht so 10 Jahre oder so etwa alt ist, hat und da extrem drunter leidet, unter dieser Mutterrolle sich auch völlig ungeeignet, sich selbst ungeeignet fühlt, ihre eigenen Handlungen als Mutter ständig bewertet, dass es jetzt vielleicht nicht so ungewöhnlich ist, aber sich da ständig für richtet und zugleich eine ganz große unbewusste Aversion gegen ihre Tochter entwickelt, was wir im Film auch dadurch transportiert sehen, dass wir die Tochter ganz lange nur als Stimme präsent haben. Das heißt, wir sehen höchstens mal einen Arm oder ein Bein von der Tochter, ansonsten ist sie nicht als Mensch sichtbar und hören dann immer nur so eine sehr quengelige oder oft irgendwie fordernde oder sich beschwerende Stimme, also wie man das von Kindern vielleicht kennt, so, oh, ich will die Pizza nicht mit Käse, aber ich habe keine Lust dahin zu gehen, kaufst du mir einen Hamster? Und ja, der Hamster, der wird gekauft und dann findet er ein sehr blutiges Ende. Also, das war eine der großen Amüsement-Szenen, das Schicksal des Hamsters. Das hat der Film wirklich mit ganz vielen Techniken toll hingekriegt. Er hat eben in Rose Byrne auch eine super Hauptdarstellerin, die da wirklich eine bravouröse Performance liefert. Und dieser Film arbeitet auch mit ganz vielen Stilmitteln des Horrorfilms. Er ist jetzt nicht als Horrorfilm ausgeschrieben, aber tatsächlich ist er von A24 mitproduziert. Und A24 ist ja für Horrorfilme, Thriller, so dieses Genre sehr bekannt. Und es passt eben auch, weil es ganz viele extrem düstere, beunruhigende, beklemmende Szenen gibt, in dem der Film eigentlich alle Kriterien eines Horrorfilms erfüllt, nur dass dann nicht das letzte Register des Splatters oder Übernatürlichen gezogen wird. Und das ist ja auch schon eine sehr starke Aussage, dass Elternsein der reinste Horror sein kann.
Naja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden dazu noch zu sprechen kommen. Das ist ja dieses ganze, also wie das nicht funktioniert, das hat ja dieser Film mit Amy Adams vor ein paar Monaten gezeigt, der in Toronto lief. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Night Bitch.
Night
genau,
Bitch.
Ja. Den fand ich ganz furchtbar, aber der hat so eine grundlegend ähnliche Prämisse, aber das klingt schon viel interessanter, das, was du gerade sagst mit dieser fehlenden Körperlichkeit des Kindes zum Beispiel, weil das dann, es erinnert mich ein bisschen in Videospielen gibt es in dieser Zelda-Reihe so eine kleine Fee oder so, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es ist immer so eine quengelige Stimme, die einen daran erinnert, was man gerade noch machen muss oder so in den Spielen und daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Ja, ein Film, der hier zumindest nominal sehr groß daherkam, war ja das Remake von Hector Babenkos Kiss of the Spider-Woman mit Jennifer Lopez. Da hat mich interessiert, erstmal, hast du den gesehen? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Ja, ich habe den gesehen.
Und
da bin ich gerade noch so reingeschlüpft, das war ganz krass.
Ah, ja, ja. Und kennst du auch das Original?
Ja, ich kenne diesen alten. Also den mit, das war
William
Hurt oder John Hurt. Ich verwechsel immer, wer das jetzt
William
von beiden
hat,
der
genau.
den Oscar gekriegt hat. William Hurt.
Ja. Und wie hat das denn funktioniert? Weil das scheint mir so ein Film zu sein, der gar nicht in unsere Zeit eigentlich mehr passt, so was die
Ideologie
und so weiter angeht.
Genau, und das war auch mein Hauptproblem. Mm. Denn dieser alte Film mit William Hurt, der ist eben, gerade wenn man ihn heute sieht, auf ganz vielen Ebenen problematisch. Gerade in der Darstellung von queeren Menschen, in der Darstellung von Transsexualität und also ganz viel wird da werden ganz viele Klischees abgehakt, auch sowas wie Kill Your Gays und dass sich die Minderheiten, egal ob es jetzt schwarze oder queere Menschen oder so sind, also dass sich Minderheiten für die in Anführungsstrichen normalen Leute opfern und dass das dann irgendwie das Beste ist, was man tun kann, dass man sein Leben hingibt, damit die anderen weiterleben können und dann war man irgendwie ein guter Mensch. Und auch diese, also da werden auch eben ganz viele Klischees von dieser Vermischung zum Beispiel, dass Transsexualität, Homosexualität, Crossdressing, alles ein Brei, so stellt der Film das eben dar. Also das ist alles sehr fragwürdig. Ich muss auch positiv aber hervorheben, dass zum Beispiel Tonatayu, oder wie, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, weil der Hauptdarsteller hat so einen ganz schwer auszusprechenden Namen.
Ah, das habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm.
Der war wirklich ganz großartig und die Inszenierung, also Jennifer Lopez macht ihre Sache auch sehr gut, sie spielt eben, ich werde etwas weiter ausführen, also dieser Film in seiner Handlung ist eben ein Gefängnisfilm, ein Kammerspiel, auch ursprünglich als Theater, also ursprünglich war es ein Roman, dann wurde es für die Bühne adaptiert und dann kam die erste Verfilmung, dann kam nochmal ein Musical und jetzt eben diese zweite Verfilmung. Und dieser Film spielt in Argentinien im Gefängnis. Ursprünglich sind das Buch und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch die erste Verfilmung während der argentinischen Militärdiktatur angelegt und auch der Mithäftling, eben der zu diesem, es gibt da zwei Häftlinge, einer ist eben ein junger Transmann oder queerer Mann, der inhaftiert ist wegen seiner Sexualität im Film, im Original muss man dazu sagen, und im Buch ist er nicht wegen seiner Sexualität inhaftiert, sondern wegen Missbrauch Minderjähriger.
Oh, okay.
Was also auch so ein unangenehmes Klischee ist, so, oh, schwule oder queere Menschen verführen Kinder oder missbrauchen Kinder, also ganz unangenehm, aber das wurde halt zum Beispiel schon mal geändert und das ist eigentlich ganz typisch für viele Änderungen, die dieser Film vornimmt, in dem Versuch, das Ganze zeitgemäßer zu machen. Und der Regisseur Bill Condon ist ja selber auch gay. Also ist das, also da ist schon ein aufrichtiger Wille da, das besser zu machen. Das ist jetzt nicht einfach nur mal so übergepinselt. Ich glaube, der möchte das wirklich und es ist ihm auch sicher wichtig, wie seine eigene Community repräsentiert wird. Und dieser junge, also queere Gefangene, der kommt eben in die Zelle von einem politischen Gefangenen, Valentin, den er ausspionieren soll. Also Informationen von dessen Widerstandsorganisation soll er sammeln. Und die beiden kommen sich denn näher. Und um so ein bisschen vom Gefängnisalltag abzulenken, erzählt dieser junge queere Gefangene seinen Lieblingsfilm nach. Und dieser Lieblingsfilm ist eben Kiss of the Spider-Woman, der so ein Hollywood-Musical ist im Remake. Im Original und in der alten Verfilmung war das ein Nazi-Propagandafilm. Das ist halt auch eine ganz große Änderung, ob man sagt, mein Lieblingsfilm ist ein Nazi-Propagandafilm, was dieser politische Gefangene natürlich furchtbar findet, oder ob man sagt, mein Lieblingsfilm ist so ein schillerndes Hollywood-Musical, was der andere so ein bisschen snobistisch abtut mit, oh, das ist aber keine Filmkunst.
Ja, wobei das ja wahrscheinlich schon interessanter ist, ne? Wenn man einen Propagandafilm als Lieblingsfilm hat. Also das bringt ja viel mehr Themen in den Film, oder?
Genau, und gerade eben ist da auch so eine ganz große Diskrepanz, weil dieses Hollywood-Musical im Remake in der Sundance-Version jetzt für den Charme, den Zauber, die Magie des Kinos steht, während Propagandafilm ja für all das Schlechte steht, was Film sein kann, eben manipulativ, ideologisch vergiftet, also geradezu faschistisch, das ist ja was ganz, also da liegen ja wirklich zwei komplette Welten dazwischen.
Ja, wobei ich das ganz interessant finde, es gibt ja von, wie heißt der Autor von Fear and Loathing in Las Vegas? Ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm.
Hunter S. Thompson?
Hunter S. Thompson, genau. Der hat doch auch damals in diesem Roman zum Beispiel diese Parallele gezeichnet von Disney und Faschismus und so weiter. Also in der Hinsicht finde ich das eigentlich ganz spannend, dass der Film das jetzt so updated, als sei auch in diesen ganzen Hollywood-Musicals und so weiter, als sei da auch wieder einfach, also natürlich nicht gleichzusetzen, aber als sei da auch wieder einfach so eine Art Update einer Ideologie drin zu finden.
Ja, das ist auch mega interessant, weil Hitler zum Beispiel auch ein Riesenfan von Walt Disney's Snow White war. Und das sind halt auch so Sachen, wobei man, wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält, das vielleicht nicht so überraschend ist. Immerhin ist ja Schneewittchen ein klassisches deutsches Volksmärchen, was da einfach sehr schön animiert wurde. Also insofern, wenn, was weiß ich, Milliarden oder Millionen von Leuten fanden damals Snow White toll und einer war eben ein sehr, sehr böser Mensch. Aber das ist vielleicht jetzt nicht so extrem überraschend oder unwahrscheinlich, ne, wenn man es sich genauer überlegt. Aber das ist absolut ein interessanter Vergleich und ich halte diesen Vergleich auch für sehr, sehr wahr, weil gerade in den alten Hitlerfilmen, in den alten Disney-Filmen, ja, what's the difference? In den alten Disney-Filmen sind schon sehr viele intolerante oder manchmal geradezu faschistische Botschaften drin. Und Disney selbst war auch also ein sehr reaktionär konservativer bis hin faschistischer Mensch. Zum Beispiel waren in diesen Disney World Parks waren zum Beispiel keine Schwarzen ganz lange erlaubt. Also noch nach der Zeit der Segregation wollte der da keine schwarzen Menschen haben. Er hatte auch zum Beispiel Männern oder Jungs mit langen Haaren, und das war ja auch gerade in der Hippie-Ära ein politisches Statement, den Zutritt untersagt. Also dieser Typ war wirklich extrem konservativ und reaktionär eingestellt. Also das ist durchaus politisch begründet und das schlägt sich auch in vielen der Filme nieder.
Aber diese Neuversion jetzt, eine Empfehlung, richtig höre ich da jetzt auch nicht heraus, oder?
Nee, definitiv nicht. Ich denke, der Film hat einige interessante Faktoren und wer die beiden Werke alt und neu vergleichen möchte, der kommt da natürlich nicht dran vorbei. Die Sets sind wirklich, gerade diese Sets, die diesen alten Technicolor-Musical-Film reproduzieren, die sind wirklich fabelhaft. Tatsächlich hätte ich am Ende lieber diesen Technicolor-Musical-Film im Film gesehen, als den Kiss of the Spider-Woman-Film. Denn der ist einfach in vielen Entwicklungen sehr unglaubwürdig, gerade wenn er versucht, diese alten queerphoben Klischees aus den vorigen Versionen auszubügeln, wirkt das einfach nur unglaubwürdig und aufgesetzt und so eine Art, ja, Queerwashing wird es oft genannt, dass man dann einfach nur versucht, was schön anzustreichen, was aber im Grunde einfach so, ja, ich muss halt nochmal an Tucholsky denken und Tucholsky meinte mal, dass man einen Arsch so schön anmalen kann und schminken kann, wie man möchte, das wird nie ein hübsches Gesicht und in gewisser Weise trifft es auf diesen Film zu. Also egal, wie sehr man versucht, das alles in eine schöne, unterhaltsame, angenehme, tolerante Form zu drängen, es funktioniert einfach nicht und dient, wenn überhaupt, mehr dazu, diese ganze Intoleranz und Diskriminierung der Vergangenheit zu leugnen oder schön zu färben. Also ja, kann ich wirklich, also ich kann ihn nicht empfehlen. Er ist nicht völlig misslungen. Er hat durchaus handwerkliche Qualitäten und wie gesagt, die Hauptdarstellung von Tonatiu ist grandios und auch Diego Luna spielt ganz gut. Jennifer Lopez ist natürlich schillernd in ihrer Rolle. Das macht schon Spaß, das anzugucken, aber es ist jetzt kein wirklich gelungener Film.
Ja, wird auch schwer sein, glaube ich, für den Film irgendwo zu landen, weil ich habe gehört, der war sehr, sehr teuer. Also um die 50 Millionen oder so, glaube ich, habe ich irgendwo gehört. Also das muss man mit so einem Film erstmal wieder reinbekommen. Ja, vielleicht noch zu ein, zwei Filmen und dann kannst du mir vielleicht noch so ein, zwei Highlights nennen. Aber mich hätte noch interessiert dieser Jimper. Das ist der zweite oder dritte Film von Sophie Hyde. Ich hatte beim Sundance Online 2020 ihren letzten Film gesehen, dieser Rio Grande. Und ja, der ist jetzt mit Olivia Colman und John Lithgow, also eigentlich schon relativ hochkarätig besetzt. Wie war der denn so?
Ja, der hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Er hatte so ein paar Schwächen, aber der Film lebt zum einen ganz stark von den Schauspielenden. Ich meine, Olivia Colman, da kann man einfach nichts falsch machen. Ja, die braucht bei mir nur mal auf die Leinwand irgendwie winken und dann klatsche ich schon. John Lithgow, finde ich, ist auch ein sehr guter, also wirklich hervorragender Schauspieler, der eigentlich, also er hat jetzt in letzter Zeit einige größere Rollen, aber er ist, denke ich, einer dieser Schauspieler, die nicht so prominent sind, wie sie eigentlich sein sollen. Er macht hier ganz hervorragend seine Rolle als der schwule Großvater von dem Kind Olivia Colmans. Und dieses Kind, das ist so ein, also dieser junge Mensch, wird gespielt von der realen non-binären Tochter von der Regisseurin Sophie Hyde. Also da ist jetzt eine ganz starke persönliche Bindung auch drin. Ord Mason Hyde spielt Frances, diese junge non-binäre Hauptfigur, die versucht sich selbst ein bisschen zu finden und dadurch eben auch ihren Großvater auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt und versteht, aber sich auch mit den schwierigen Eigenschaften des Großvaters auseinandersetzen muss, weil der Großvater eben auch ein sehr Ja, also er ist sehr radikal auch in all seinen Ansichten. Er ist eine sehr dominante Persönlichkeit und auch ein bisschen egoistisch. Also jetzt niemand mit, also jemand, der sehr schillernd ist und aus der Distanz ist es super leicht, ihn ganz toll zu finden. Aber wenn man mit ihm wirklich mal ein paar Tage oder auch länger zusammenlebt, was dieser junge Hauptcharakter eben möchte, dann ist das weit schwieriger. Mhm. Und ja, das ist eben ein Film, der sehr stark sich auch an die Realität der Regisseurin anlieht, denn Sophie Hyde, die verarbeitet da auch ganz viel ihrer eigenen Geschichte, ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Sie ist sozusagen die Figur, die von Olivia Colman in einer fiktiven Version dargestellt wird. Also dieser Film ist jetzt keine Biografie oder keine Autobiografie, aber er hat ganz, ganz viele Parallelen zur Realität. Und das macht ihn eben auch interessant. Er ist nicht vollkommen gelungen. Er hat durchaus seine Schwächen, etwa dieser Punkt, dass er in einem sehr, sehr privilegierten, sehr, sehr wohlhabenden mittelständischen Milieu spielt und immer so mit dieser bildungsbürgerlichen Scheinliberalität so kokettiert. So, oh, wir sind ja so multikulturell, wir sind so divers, wir sind so tolerant. Aber all das ist ja zum Beispiel zum einen auf ganz viel materiellen und strukturellen Privilegien erbaut und zum anderen eben auch so ein bisschen so eine Scheinwelt. Also ganz oft ist diese Toleranz einfach nur oberflächlich und das sieht man ja auch schon darin, wie exklusiv dieser Kreis ist, dass es da gar keine Leute aus der Unterschicht gibt. Und das ist für mich mal so ein sofortiger Indikator, wenn du sagst, ich mache der Diversität, aber ich habe keine Klassendiversität, dann hast du keine Diversität mehr, dann ist es einfach fake. Das wäre genauso, wenn man sagt, ich habe Diversität, aber ich habe keine ethnische Diversität oder alle Leute um mich rum sind straight oder so. Das ist dann immer unvollkommen.
Und geht der in Richtung Drama oder ist es eine Komödie?
Ich würde sagen Dramedy. Also okay. Das ist auch etwas, was dieser Film selber direkt anspricht, nämlich möchte diese Figur der Mutter, der Hauptfigur, die von Olivia Colman dargestellt wird, die ist eine Filmschaffende, eine Regisseurin, also genau wie Sophie Hyde, und sie möchte einen Film über ihren Vater machen, also nochmal das, was Sophie Hyde hier quasi mit diesem Film macht, und stellt dieses Projekt dann ihren Produzenten vor und beschreibt es als ein Drama ohne Konflikte. Woraufhin die Produzenten natürlich dann sagen, ja, aber funktioniert das überhaupt? Ist nicht Drama bei Definition sozusagen etwas, was Konflikte hat, und will das einer gucken? Und diese Frage versucht jetzt Sophie Hyde sozusagen mit dem Film im positiven Sinne zu beantworten. Also natürlich gibt es in dem Film auch wieder einige Konflikte, aber es ist ein sehr leichter Film, der gerade wirklich auch viele kleine humorvolle Szenen hat, sehr spritzige, dynamische Dialoge und sich auf einer sehr lockeren Ebene bewegt. Also es passiert nichts wirklich Schlimmes, Schweres oder Vernichtendes in der Handlung, auch wenn es einige tragische Momente gibt, aber selbst die sind einfach ganz normale Entwicklungen im Leben, die jetzt nicht wirklich katastrophal oder unerwartet wären oder so. Das gehört einfach dazu. Also insofern würde ich sagen, Tragikomödie oder so Dramedy, finde ich, trifft es besser, weil da nichts wirklich, wirklich Tragisches eigentlich ist.
Ah ja, erinnert mich jetzt, also ich bringe hier immer die ganzen Vergleiche, aber so ist es eben, wenn man die Filme selbst nicht gesehen hat. Mich erinnert es ein bisschen an den letzten Film von Fabian Stumm, Sad Jokes, weil da gab es auch so eine Szene, wo mit dem Produzenten gesprochen wird und eben, ja, die Witze, wenn die Komödie nicht witzig ist oder so, ist es noch eine Komödie oder naja. Und gleichzeitig dieser Film im Film, der aber jetzt zumindest vor unseren Augen nicht realisiert wird. Das hat mich jetzt auch an einen anderen Film erinnert, aber ich bin mir nicht sicher, ob du den gesehen hast. Deshalb nur mal ganz kurz. Hast du diesen Zodiac Killer Project gesehen?
Ich hoffe, den noch mit einem Stream zu sehen. Ich habe ja noch ein oder zwei Online-Tickets und dann werde ich den vielleicht noch gucken können, aber bis jetzt noch nicht. Also
ja, der klingt ja super interessant und da geht es ja offenbar auch darum, dass man zeigt, welchen Film man gedreht hätte, wenn man es hätte machen können. Und da geht es um diese ganze Dekonstruktion der True-Crime-Filme. Also ja, ich hoffe, dass du den noch zu sehen bekommst. Aber ja, lass uns über die Filme reden, die du gesehen hast, und wir müssen vielleicht auch bald zum Schluss kommen. Willst du vielleicht noch ein, zwei so Highlights nennen, die du so auf der Liste hast? Ich habe gesehen, dass Omaha zum Beispiel ganz gut von dir bewertet wurde.
Oh ja, Omaha war ganz toll. Das ist ein Drama, das in der US Competition lief von Cole Webley. Und dieser Film zeigt eben, also er ist inspiriert von einem Gesetz, das es wirklich in den USA gab, das dann aber modifiziert werden wollte, eben weil es so tragische Folgen hatte, wie wir sie in diesem Film sehen. Nämlich ein Gesetz, das quasi gesagt hatte, wer sein Kind in einem Krankenhaus zurücklässt, der wird nicht strafverfolgt oder dergleichen. Und dieses Gesetz wurde eigentlich geschaffen, um zu verhindern, dass junge werdende Mütter ihre Kinder irgendwo, eben Infantizid begehen oder ihr Kind irgendwo zurücklassen, in der Hoffnung, dass diese Frauen zumindest ins Krankenhaus gehen, da entweder ihr Baby abgeben oder zur Welt bringen. Und wenn sie dann eben aus dem Krankenhaus zum Beispiel fliehen und ihr Baby zurücklassen, weil sie überfordert sind, dass dann keine Straftat oder dergleichen entsteht. Und dieses Gesetz hat eben dazu geführt, was bis hier nach Deutschland rübergeschwappt ist, dass, also die Nachrichten davon, dass viele Leute ihre älteren Kinder, Kinder, die vielleicht 5, 6, 7 oder sogar 12 Jahre alt waren, in Krankenhäusern zurückgelassen haben und abgehauen sind, weil sie so verzweifelt waren, oft aus ökonomischen Gründen, dass sie nicht mehr wussten, wie sie ihre Kinder einfach ernähren, also wie sie Eltern sein sollen, wie sie ihre Kinder, wie sie die Familie zusammenhalten sollen. Und das ist eben hier dieser Hintergrund, dieses Szenarios. Wir haben hier den Vater, der ganz hervorragend von John McGarrow dargestellt wird, der mit seinen zwei Kids auf so eine Tour im Auto geht. Sie fahren an einem bestimmten Zielort, wo auch Omaha in der Nähe liegt, auch wenn Omaha nicht der eigentliche Zielort ist, und verlassen ihre Wohnung. Und wir sehen schon durch kleine Details, wie etwa der Räumungsbescheid, der denn gerade als der Vater mit seinen Kindern und dem Nötigsten an Klamotten im Auto wegfährt, an die Tür genagelt wird, dass alles, was diese Familie hat, also dass die quasi völlig in der Luft hängt materiell. Und dieser Film ist eben sehr hervorragend gespielt, auch von diesen Kinderdarstellenden. Er ist tief bewegend. Er hat auch ein ganz eben wichtiges soziales Thema, weil er einfach so eine Situation zeigt, die in europäischen Ländern mit einem Sozialhilfesystem und dergleichen in dieser Art, also ich will immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen wie, das kann hier nicht passieren, weil es immer Leute gibt, die durch das Netz fallen. Ja, kein Netz kann so dicht sein, dass es nicht irgendwie Leute gibt, die da trotzdem durchgehen. Aber dass das ja, eben gerade, viel unwahrscheinlicher ist.
Ja, und wir sollten vielleicht sagen, wir nehmen am 2. Februar auf. Und gerade nach so einer Woche in der deutschen Politik, ich bin sicher, du hast wahrscheinlich nicht alles mitbekommen, weil du alle Hände voll zu tun hattest mit den Filmen in Sundance. Aber nach so einer Woche in der deutschen Politik sollte man erst recht nicht sagen, was möglich ist und was nicht in den nächsten
Jahren. Ja, wenn man gerade hier diese sieht, wie die Vergangenheit sich zu wiederholen droht in Deutschland, dann hat man wirklich, wirklich Angst. Aber ja. Eben dieser Vergleich, also von den beiden Sozialsystemen, dass es eben in Deutschland ja sozusagen unbegrenzt Sozialhilfe in dem Sinne gibt, dass sie nicht automatisch nach 4 Monaten oder so ausläuft, sondern wenn du eben weiterhin keinen Job hast und du kriegst Kindergeld, das heißt, jemand, der Kinder zu Hause hat, bekommt auf jeden Fall immer dieses Kindergeld noch dazu, dass aber dergleichen in den USA einfach nicht existiert und dann wirklich dieser Punkt da ist, ja, dann sitzt du auf der Straße und es eben ja auch nicht diese Mietübernahme und dergleichen gibt, also dieses Konzept. Ja. Das existiert gar nicht, dass deine Miete und deine Krankenversicherung gezahlt wird, wie in Deutschland, wenn du sozialhilfebedürftig bist. Du kriegst halt einfach nur, wenn du Glück hast, für ein paar Monate dieses Welfare, was sozusagen eine Gehaltskompensation ist. Davon musst du alles abdecken und nach einer gewissen Anzahl an Monaten, ich weiß nicht genau, wie das definiert ist, läuft das dann einfach aus.
Und das war's dann. Genau. Ja.
Also dieser Film war wirklich großartig, den kann ich nur empfehlen. Und ich bin auch sicher, dass der früher oder später hier einen Verleih, denke ich, finden wird. Also vielleicht dauert es ein Jahr, aber ich denke, der wird kommen.
Okay, das in Gottes Ohren, haha. Gibt es noch einen Film, den du empfehlen möchtest, bevor wir uns so langsam dem Ende entgegen nähern?
Ja, also ich möchte noch ganz kurz 2 Filme empfehlen. Einen nur mit so ein paar kurzen Worten, weil das eben dieser große Film Opus ist. Mir hat der Spaß gemacht. Ich hatte auch ganz viel dran zu meckern, aber ich hatte trotzdem so viel Spaß dabei, diesen Film zu sehen, dass ich mich sehr darauf freue, was der Regisseur als nächstes macht. Und auch einfach John Malkovich, der seine eigenen Songs singt als so eine Art Elton John, Prince, David Bowie, Mix, Popstar, der Journalisten auf sein Grundstück einlädt, um dann grausame Rache an ihnen zu nehmen. Das ist einfach zu amüsant, um diesem Film wirklich böse zu sein. Also es ist so ein Film, ist so ein bisschen so Guilty Pleasure. Und Ein anderer Film, der mir sehr gut gefallen hat und der auch auf der Berlinale noch laufen wird, ist Lurker von Alex Russell. Und in Lurker, da geht es um einen jungen Menschen, der sich an einen Popstar, einen aufsteigenden Singer-Songwriter, ja, so parasitär anheftet und sich in dessen Entourage integrieren möchte. Und dieser Film war wirklich so mit Elementen des Thrillers gespickt, aber eigentlich mehr ein menschliches Drama, was sehr intelligent dieses toxische Fandom und Manipulation, aber auch diese Star-Kultur, wo sich bestimmte Leute irgendwann nur noch mit Ja-Sagern und Schmeichlern umgeben, analysiert und da eine wirklich spannende Dynamik entwickelt und dafür auch ganz ungewöhnliche filmische Mittel findet. Also dieser Film war für mich auch ein Überraschungserfolg, der eine Weile gebraucht hat, bis ich ihn geschätzt habe. Also der gärte so eine Weile in meinem Kopf. Ich habe auch ganz lange gewartet, bis ich angefangen habe, die Kritik jetzt zu schreiben. Und dieser Film hat mir auch durchaus sehr, sehr gut gefallen.
Ja, super. Ich habe schon gehört, dass es dieses Jahr schon noch ein bisschen schwieriger war als in den vergangenen Jahren große Filmdeals an Land zu ziehen. Also da waren die Studios, die Vertriebe sehr zurückhaltend dieses Jahr. In den letzten Tagen spitzt sich das schon noch so ein bisschen zu und dann werden ein paar Filme übernommen. Aber ja, ich bin gespannt, ob und inwiefern wir da von den Sundance-Titeln in den nächsten Monaten vielleicht sogar bis ins nächste Jahr noch hören werden, weil manche davon landen ja auch zwangsläufig dann im Oscar-Rennen, die finden sich da wieder. Wir hatten das ja dieses Jahr mit A Real Pain zum Beispiel. Und was ja für Sundance auch, wofür Sundance bekannt ist, sind ja die Dokumentationen. Also ich glaube, da landen dann auch ein paar später noch wieder im Oscar-Rennen ganz weit vorne. Ja, kannst du vielleicht noch was zu Train Dream sagen? Hast du den schon gesehen? Oder?
Den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich noch einen Stream für, den okay. Ich dann anfangen muss. Und dann, aber es gibt ja bestimmt noch so eine Berlinale Cast. Vermute ich jetzt einfach, will jetzt auch nicht genau. Viel versprechen. Aber dann können wir ja vielleicht bei manchen Filmen noch eine kurze Erwähnung machen, falls wir noch was hier zum Nachholen haben.
Ja, klar. Genau, also darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Wir sind bald bei der Berlinale im Einsatz, auch dann mit Jakob vor Ort. Also wir sind da wieder das Trio Infernale. Und bevor wir das also hier zu einem Abschluss bringen, Leda, kann ich dich natürlich nicht entlassen, ohne dass du mir einen Tipp abgibst hier. Und zwar, wir haben ja jetzt dieses Rennen um die neue Sundance-Location. Man muss dazu sagen, im nächsten Jahr wird nochmal das Sundance regulär in Park City stattfinden. Mal sehen, ob du es dann wieder dorthin schaffst. Wäre ja ganz schön, aber ist natürlich immer mit viel Aufwand und so verbunden. Aber wenn ich dich jetzt frage, Lida, die drei Städte, die im Raum stehen, sind Salt Lake City, also dort, wo das Festival teilweise ja jetzt schon stattfindet, aber eben in der großen Hauptstadt und nicht in diesem kleinen Kurort oder Skiresort. Also Salt Lake City ist im Angebot, Boulder in Colorado, das ist schon noch ein Stück weiter von der Westküste auf jeden Fall. Und Cincinnati. Was glaubst du, was wird's? Ich habe im Deutschlandfunk gehört, in der Vollbild-Podcast-Episode, dass die Leute vor Ort sagen, Salt Lake City wird's wahrscheinlich nicht, weil die Leute viel zu genervt von diesem ganzen Festivaltrubel sind. Hast du irgendwas gehört oder hast du eine Intuition?
Tatsächlich wäre, das ist ja so ein bisschen so, aber tatsächlich wäre das irgendwie mein Tipp gewesen, dass es Salt Lake City wird, weil die Leute da vor Ort wirklich sehr an diesem Festival hängen und auch solche Orte wie Boulder, also da fragt man sich, Boulder ist jetzt ja nicht irgendwie besser als Park City. Mhm. Das wäre ja so vom Regen in die Traufe. Also wenn, würde es ja wirklich nur Sinn machen, dieses Festival zu einem richtig großen, logistisch besser gelegenen Ort zu verlegen. Aber ich denke auch, es ist ja auch von Robert Redford, der da seine Ranch hatte, initiiert und hat somit eine ganz starke Bindung ja auch an diesen Ort. Insofern, ja.
Also du glaubst an Kontinuität hier, was das angeht?
Ja, also ich glaube, dass das wird so bleiben.
Ja, ich glaube, das wird dann so in den nächsten Wochen oder Monaten angekündigt, wo das dann ab 2027 stattfinden wird. Und bis dahin gilt es jetzt einiges schon mal wahrscheinlich an Berlinale-Screen anzusichten. Und Lida, wir sehen uns bald vor Ort in Berlin.
Genau, also dann, bis dann. Macht's gut, Leute.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.